Taxication, der Podcast der Steuerberatungsgesellschaft Dr. Gemmicke GmbH.
Hi Klaus.
Hallo Maja.
Wie schön, dass ich dich wieder vor dem Mikro habe und hallo ihr lieben Steuerpflichtigen. Wie schön, dass ihr wieder zu einer weiteren Folge in Taxication eingeschaltet habt. Wir sitzen hier wieder in Kombination. Mein Name ist Maja Mugwitz. Ich bin hier die konstante Moderatorin und wie ich immer so schön sage, steuerahnungslos. Klaus, magst du dich, vielleicht haben die anderen ja noch nicht in die alten Folgen reingehört, magst du dich trotzdem einmal vorstellen?
Ja, hallo Maja, schön, dass du da bist. Ganz so ahnungslos bist du schon nicht mehr. Wir schulen dich ja eigentlich in jeder Folge. Also wahrscheinlich ist das Ziel, dass du am Ende von 20 Folgen bei uns anfangen kannst und als Steuerreferentin einsteigst.
Ich werde es dann aber sehr gut mit den Mandanten meinen.
Genau. Ja, mein Name ist Klaus Eckbers. Ich bin Steuerberater und Geschäftsführer der Dr. Gemmicke GmbH.
Und machst das schon seit 30 Jahren?
Mach das schon seit ewigen Zeiten, solange ich denken kann und hoffentlich noch lange.
Ja, und du hast immer noch Spaß dabei, das ist genau. Das Erstaunliche. Schön, wir wollen heute über das Thema Gründung eines Unternehmens sprechen. Was ist zu tun, beziehungsweise was ist zu beachten und wo sind eventuelle Fallstricke? Bevor wir da reinspringen in das Thema, habe ich wie immer eine Wahrheit- oder Giftfrage. Und die heutige, die ich dir mitgebracht habe, ist wieder eine persönliche, weil wir reden gleich genug über Steuern. Deswegen habe ich dir heute eine persönliche Frage mitgebracht. Was kann sich ein deutscher Supermarkt von ausländischen Supermärkten abschauen? Ich weiß, du reist gerne, deswegen
Ich reise gerne. Prinzipiell finde ich die Gemüsetheke in deutschen Supermärkten üblicherweise einigermaßen traurig. Also was frischer angeht und Qualität der Produkte, ist es in fast allen anderen Ländern besser als in Deutschland.
Wirklich? Ich hätte genau das Gegenteil gesagt. Ich finde, in allen anderen Ländern ist das alles eingeschweißt und liegt da irgendwie schon so ungekühlt und eingetrocknet.
Aber warst du mal in der Schweiz in einem Supermarkt?
Ach so, ich habe jetzt so an viel weiter weg gedacht.
Okay. Ja, viel weiter weg. Aber da kann ich eine Geschichte erzählen. Der beste Supermarkt, in dem ich jemals war, Das war vor 35 Jahren auf den Philippinen.
Ehrlich?
Und das war ein kleiner Supermarkt. Man ist mit dem Einkaufswagen durch die Gänge gegangen, hat sich seine Produkte ausgesucht und ist danach, nachdem man die Kasse abgehakt hatte, zu einem Tisch gegangen. Und dann kam ein Koch und man stellte seinen Supermarkt, seinen Einkauf dahin. Nein. Und der hat gefragt, wie wollen Sie es denn haben?
Das ist ja
und dann
genial.
Hat der hinter einer riesen Glasscheibe, hat der dann frisch aus den selbstgekauften Zutaten das Essen gemacht.
Das ist genial, aber ich glaube, selbst dafür braucht man ein kleines Gefühl für Zutaten.
Vermutlich hat es sich deshalb nicht durchgesetzt. Ich habe damals gedacht, das ist der Burner überhaupt und in 20 Jahren werde ich das überall auf der Welt sehen. Aber ich habe es noch nie wieder gesehen und ich fand die Idee toll, richtig toll.
Sehr gut, ach, das war ein schöner Einblick. So, lass uns über Steuern reden hier im Steuerpodcast von Dr. Gemmicke GmbH. Und zwar möchte ich erstmal von dir wissen, wie findet man dann heraus, welche Gründungsform zu einem passt? Zu den eigenen Unternehmen?
Also, man kann sich natürlich im Internet, auf YouTube oder wie auch immer versuchen, schlau zu machen. Aber am besten ist es tatsächlich, dass man sich irgendeinen Coach an die Seite nimmt, mit dem man das beredet und mit dem man überlegt, was will ich machen? Wie ist mein Businessplan? Wie ist meine Rechtsform? Also man braucht irgendeinen Sparringspartner, mit dem man diskutiert und der in der Lage ist, einem Vor- und Nachteile vorzustellen. Das kann ein Steuerberater sein, das kann vielleicht auch ein Rechtsanwalt sein, das kann auch ein Bankberater sein.
Vielleicht ist denn die günstigste Variante?
Ja, oder ein Freund, der vielleicht selber irgendwie schon wirtschaftlich tätig ist, weil das ist ja eine sehr komplexe Geschichte und man muss sich genau angucken, was es gibt nicht das Ideale. Man kann jetzt nicht sagen, also die Rechtsform einer GmbH, das ist so one and only und das ist für jeden richtig und das ist super toll und das mach das mal und dann machst du nichts falsch. Das gibt es leider nicht, sondern man muss schon ein bisschen gucken. Jede Form der Gründung und jede Organisation der Gründung hat Vor- und Nachteile. Und je nachdem, wo ich meinen Schwerpunkt setze, also wenn ich beispielsweise, nehmen wir mal ein ganz, ganz blödes Beispiel. Ich mache irgendetwas, wo Haftung eine Rolle spielen kann.
Ja.
Also sagen wir mal, ich verkaufe Lebensmittel oder ich verkaufe Dinge, wo es mir passieren kann, dass ich einen riesen Schaden verursache.
Ja, im Lebensmittel.
Ich verkaufe Bremsbeläge.
Ja, ja.
Ne? Produziere und verkaufe Bremsbeläge.
Ja.
Wo es sein kann, dass irgendetwas Schlimmes passiert und ich in Haftung genommen werde. Da ist es eigentlich unabhängig von allen anderen Vor- und Nachteilen, würde man immer in die Richtung gehen und sagen, naja, die Haftungsbeschränkung ist für mich mal gerade das Wichtigste. Steuern spielen vielleicht auch eine Rolle, ist das Zweitwichtigste, das Drittwichtigste ist, was weiß ich, eine Freiheit, wo ich mich niederlassen kann oder wie auch immer. Und da wäre das klar. Wenn ich aber wenn ich zum Beispiel Steuerberater bin, da kann Haftung eine große Rolle spielen.
Ja.
Also da gibt es Leute, die sagen, naja, ich brauche eine GmbH. Und dann fängt man aber schon an zu überlegen.
Und GmbH, mit was haftet man da?
Die haftet nur mit ihrem eigenen Vermögen. Also bei einer GmbH haftest du nicht mit deinem Privatvermögen. Sondern
aber man muss irgendwas reinzahlen.
Man zahlt da mindestens 12.500 Euro rein, aber die Haftung ist also... Betrag ist immer beschränkt auf das Vermögen der GmbH, es sei denn, es kommen irgendwelche persönlichen Haftungstatbestände noch dazu, was aber im Normalfall eben nicht der Fall ist.
Ja.
Und jetzt kommt beispielsweise ein junger Kollege, Steuerberater, sagt, Mensch, ich möchte mich selbstständig machen. Und wenn der mich fragen würde, würde ich sagen, okay, du kannst eine GmbH gründen. Da hast du den Vorteil, dass die Haftung niemals auf dich durchschlägt oder im Normalfall nicht auf dich durchschlägt. Das
Wie
heißt,
meinst du das?
Du, wenn du jetzt einen Beratungsfehler machst, dann hast du nicht das Problem, dass du persönlich pleite bist.
Okay.
Sondern deine GmbH ist vielleicht futsch, aber du selber kannst morgen ganz
wieder
normal
in dein Haus
weitermachen.
Zurückgehen und
genau.
Dein Auto und weiterhin fahren.
Und deine Wohnung ist nicht weg
ja.
und dein Auto ist nicht weg ja. und dein Bankkonto hast du vielleicht auch immer noch. Du kannst das aber auch erreichen durch eine anständige Versicherung. So, jetzt ist es, na? So, jetzt stelle ich plötzlich, bin ich schon in dem Beratungsgespräch drin und sage, okay, ich könnte das über die Rechtsform erreichen. Ich könnte aber auch sagen, Rechtsform ist mir wurscht, ich mache ein ganz normales Einzelunternehmen, ich möchte es möglichst simpel haben, möglichst schnell, möglichst günstig und versichere mich eben entsprechend höher und diese Risiken kann ich versichern. Also als Steuerberater gibt es entsprechende Berufsversicherung, das ist sogar eine Pflichtversicherung und die kann ich dann entsprechend hoch ausstellen, statten, dass ich wirklich abgesichert bin und dann sage, deshalb gibt es viele Steuerberater, die als Einzelunternehmer tätig sind, die keine GmbH haben.
Darüber wollte ich auch mit dir reden. Ich habe das Gefühl, als Einzelunternehmerin, das bin ich ja auch als Moderatorin und Podcasterin, wird man nicht ernst genommen, wenn man das erzählt.
Ist so, bei Unwissenden, von Unwissenden wird man nicht ernst genommen. Von Wissenden, also Leute, die im Wirtschaftsleben unterwegs sind, schon. Aber das ist tatsächlich so, dass es da in der Öffentlichkeit unterschiedliche Wahrnehmungen gibt dazu. Ne? Und das ist so, also ich würde am wenigsten ernst nehmen eine UG.
Ja, okay, weil damit habe ich irgendwie geliebäugelt.
Nein, das wäre das Letzte, was ich dir empfehlen würde, weil das eigentlich heißt, dass du nicht mal das Geld hast, um das Stammkapital in eine GmbH einzuzahlen. Also eine UG ist eigentlich wie so eine abgespeckte GmbH, ohne dass derjenige überhaupt nur ein Grundkapital zur Verfügung hat, was er einzahlen kann. Das ist wirklich, UG macht man eigentlich nur, wenn man echt,
aber wann würdest du denn sagen, als Einzelunternehmerin müsste man irgendeine andere Gründungsform wählen? Weil zum Beispiel, also ich könnte mir vorstellen, auch ich könnte ja Rufmord machen, indem ich über irgendwas schlecht berichte oder irgendwas falsch veröffentliche. Kann ich da nicht auch?
Ja, aber dann kannst du eigentlich nicht finanziell in Anspruch genommen werden. Also du gehst ja jetzt in deinem Job, den du machst, keine finanziellen Haftungsrisiken ein, insofern als dass jetzt jemand sagt, ich habe einen Schaden gehabt und diesen Schaden mache ich jetzt geltend, weil du hast mir ein fehlerhaftes Haus gebaut oder du hast eine Beratungsleistung, die war einfach falsch. Im Vertrauen auf diese Beratungsleistung habe ich irgendwas gemacht, da ist mir jetzt ein finanzieller Schaden entstanden und den mache ich jetzt dir gegenüber wieder geltend. Insofern würde ich mal in deiner Branche oder mit deinem Job würde ich eigentlich, Haftung würde bei mir in der Reihenfolge relativ weit unten sein.
Ja.
Und jetzt geht es aber los. Du könntest aber ja sagen, ach Mensch, Klaus, ich habe eigentlich keine Lust, so viel Steuern zu zahlen.
Ja.
Da habe ich keine
Lust. Würde sich das ändern pro Gründungsform oder wie?
Ja, natürlich. Du würdest, wenn du jetzt beispielsweise sagen würdest, ich gründe eine GmbH, dann würde die GmbH erstmal Steuern zahlen. und nicht du persönlich, sondern die GmbH würde erstmal Einnahmen haben. Mhm. So. Und die Steuerlast der GmbH ist erstmal niedriger als deine persönliche. Denn wenn du jetzt ganz gut verdienst, dann zahlst du irgendwann relativ zügig Spitzensteuersatz, dann liegst du also irgendwo bei 42% Steuern. Mhm. Eine GmbH würde nur 30% Steuern zahlen. Mhm. So, also könntest du schon mal 12% Steuern sparen. So, jetzt sagst du aber, ja Klaus, ich muss aber von irgendwas leben, nur weil meine GmbH jetzt das Geld hat, das hilft mir nicht weiter, weil ich möchte auch leben.
Ja.
So, und dann, jetzt fängt es schon an, wieder komplex zu werden. Dann würde ich sagen, okay, Maja, du kannst dich ja von deiner GmbH anstellen lassen.
Ja.
Dann kriegst du ein Gehalt. Dein Gehalt ist dann wieder...
Also ich kann dann nicht sagen, diesen Monat möchte ich das, nächsten Monat möchte ich das?
Nein. Das ist alles wesentlich formaler. Mhm. Du bist nicht so frei. Du kannst jetzt nicht sagen, jetzt sind 2.000 Euro in der Kasse, jetzt nehme ich die mal raus und nächsten Monat 5, dann nehme ich die mal raus. Das ist der Vorteil bei so einem Einzelunternehmen. Du bist total flexibel.
Ja.
Bei einer GmbH musst du das alles vertraglich vorher regeln. Und du musst es vor allen Dingen so einhalten, wie das vertraglich abgeschlossen ist. Du kannst also jetzt nicht, du bist nicht flexibel. Das ist also der Nachteil.
Was hat denn das für Vorteile, also wem gegenüber? Also es müsste doch eigentlich relativ egal sein, wie viel Geld ich mir selbst von meiner GmbH auszahle, oder? Aber vielleicht ist das zu...
Wir reden jetzt vom Gehalt.
Ja.
Also dann würdest du ja steuern können, beliebig, wie hoch der Gewinn deiner GmbH ist. Mal hast du mehr Gehalt, mal weniger Gehalt. So, das will der Fiskus nicht.
Ja.
Also so, da hast du schon... den Nachteil einer GmbH gegenüber dem Einzelunternehmen. Steuerlich erstmal ein Vorteil, wenn du jetzt sagst, insbesondere ich brauche das ganze Geld nicht, ich verdiene so viel Geld, ich will auch was sparen und ich möchte mir eine Altersversorgung aufbauen oder möchte irgendwas machen, dann kann eine GmbH gut sein. Mhm. Es kann aber auch sein, dass du zu mir kommst und sagst, ah Klaus, ich habe schon vor, ich bin im Augenblick alleine, ich möchte aber in 2 Jahren, ich will das auf Dauer nicht alleine machen.
Ich habe 2 Minijobber noch.
So, ja, die sind aber angestellt. Aber jetzt könnte es ja sein, dass du sagst, ich möchte daraus eine Firma machen und möchte auch andere Leute mit beteiligen können. Die sollen Mitunternehmer sein. So, und dann muss man sich überlegen, was ist dann denn einfacher? Ist dann die GmbH einfacher? Da können wir eine Kapitalerhöhung machen oder ich kann denen meine Anteile verkaufen. Also man muss schon so ein bisschen die Zukunft mit im Auge behalten. Und dann kann ich dir so idealtypischen Fall gestalten, wo man sagt, naja, das muss eine GmbH sein. Und es gibt aber auch viele andere Fälle, wo ich eher davon abraten würde. Wenn du zum Beispiel hingehst und sagst, du kommst jetzt neu zu mir und sagst, Klaus, ich möchte hier in Hannover auf der Langen Laube ein kleines Restaurant eröffnen. Welche Rechtsform soll ich nehmen? Dann würde ich...
Es müsste doch irgendwie so eine Formel geben für Restaurants, oder?
Ja, ich würde aus meiner Erfahrung sagen, naja, viele kommen, viele gehen. Also es wird hier viele geben, die auch mit Verlusten eigentlich so ein Engagement abschließen, weil sie eben nicht erfolgreich war. Und da ist das zumindest nicht ganz unwahrscheinlich, dass man auch scheitert mit seinem Plan. Und dann ist eine GmbH wirklich blöde, wenn man scheitert. Weil man diese Verluste der GmbH nicht mit eigenen positiven Einkünften, die man selber hat, verrechnen kann. Eine GmbH ist wie eine andere Person, wie eine zweite Person.
Ja, aber das fühlt sich für mich positiv an. Wenn die es nicht zahlen kann, dann kann man auch nichts holen, oder?
Ja, aber wenn du jetzt beispielsweise, du bist nebenher noch Landwirtin, machst 50.000 Euro Gewinn und hast hier ein Restaurant, machst 50.000 Verlust. Wenn du das mit einer GmbH machst, dann zahlst du auf deine eigenen 50.000 Gewinn als Landwirtin Steuern und den Verlust der GmbH, der bleibt zwar erhalten für zukünftige Gewinne der GmbH, aber der ist erstmal für dich nicht nutzbar. Wenn du es als Einzelunternehmen gemacht hättest, würdest du 50.000 Gewinn als Landwirtin, 50.000 Verlust aus deinem Restaurant, ergibt null, keine Steuern.
Ja.
Das heißt, in dem Augenblick, wo ich also Verluste erwarte, bin ich eher in dem Bereich Einzelunternehmen oder Personengesellschaft unterwegs.
Ja.
Ist das nahezu ausgeschlossen, Verluste zu machen, weil man sagt, nee, das ist eigentlich gar nicht denkbar, ich habe keine Kosten, ich habe nur Einnahmen, ich rede nur darum, wie klein ist mein Gewinn, aber nicht, einen Verlust kann ich eigentlich nicht machen, ja, dann kann ich auch eine GmbH nehmen.
Kannst du uns so einen Überblick geben, was denn so die häufigsten Unternehmensformen sind? Also wo man so sich schon... ein paar aussieben kann und sagen kann, okay, wahrscheinlich sind die drei, mit denen ich mich auseinandersetzen muss.
Die häufigste Unternehmensform, insbesondere für Neueinsteiger, sind erstmal Einzelunternehmen.
Ja.
Weil die
klingt für mich auch
sind
immer noch
auch total anfixen. Simpel. Ja. Du gehst zur Gemeinde, meldest dein Gewerbe an, gehst zum Finanzamt, holst dir eine Steuernummer. Und damit ist es...
Aber was ich komisch finde, dass man sich jeden Tag umnennen kann, wenn man denn Lust hat.
Ja, aber du bleibst ja immer Maja Mockwitz.
Ja, genau.
So,
aber der Name taucht nicht auf, sondern ich muss es immer nur...
Doch, in deiner Rechnung taucht er auf.
Ja, das stimmt.
Ne? Also alles andere ist ein Zusatz. Entscheidend ist die natürliche Person und das bist du, das bleibst du auch.
Ja.
Es sei denn, du änderst deinen Namen, dann geht's vielleicht. Aber das ist immer noch das Häufigste, weil es wirklich schnell geht, weil es einfach ist, weil es... Aber eben keine Haftungsbeschränkung und steuerlich relativ... uninteressant.
Und Einzelunternehmen, geht das auch mit mehreren Personen schon zusammen?
Das wäre dann ein Einzelunternehmen mit mehreren Personen, wäre eine klassische Personengesellschaft. Das wäre eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, eine GbR oder eine OHG oder eine KG. Das sind alles Rechtsformen, wo mehrere natürliche Personen zusammenkommen.
Das sind dann unnatürliche Personen.
Könnte auch eine unnatürliche Person sein, auch eine GmbH ist eine unnatürliche Person. Aber wo mehrere Personen zusammenkommen und sagen, wir wollen irgendwas gemeinsam machen, da bin ich immer in der Personengesellschaft, die ist steuerlich kaum zu unterscheiden vom Einzelunternehmen. Da gelten die gleichen Regeln. Und das ist die große Abzweigung, die man nehmen muss, bevor man ein Unternehmen gründet. Will ich eigentlich in die Kapitalgesellschaft? Das wäre jetzt Schublade UG, GmbH.
Aber UG, sagst du, ist ja unprofessionell.
UG ist für den Fachmann die unprofessionellste Rechtsform. Daneben, darunter kommt nur noch die Limited. Das ist also eine UG, wenn man so will, mit englischem Recht. Das sind Rechtsformen, wo eigentlich erkennbar ist, dass die Leute nicht das Geld haben, um das Stammkapital einer GmbH aufzubringen. Und da hätte ich schon, also das hat für mich... Das kann man machen, ne? Das ist alles in Ordnung, aber du hast ja gefragt, was hat so den schlechtesten Ruf?
Ja.
Und da ist es so, dass für mich eine UG schon den schlechtesten Ruf hat. Und als Kunde ist das auch ein Problem, weil wenn ich jetzt Kunde einer UG, wenn ich Kunde von Maja Mockwitz bin, dann weiß ich, wenn ich eine Forderung habe gegen dich, dann bist du das mit deinem gesamten Vermögen. Bin ich Kunde einer GmbH, dann kann ich ins Handelsregister reingucken und kann sagen, wie hoch ist das Kapital der GmbH.
Also jetzt ist mein ganzes Vermögen.
Klar. Wenn ich jetzt eine Forderung gegen dich habe, bist du mit Haut und Haaren verhaftet. Das ist der Nachteil an einem Einzelunternehmen. Wenn du das nicht möchtest, dann müsstest du sofort den Abzweig nehmen in Richtung Kapitalgesellschaft und sagen, so, jetzt gründe ich eine Gesellschaft, ich mache das in Form einer Gesellschaft. Ich möchte nachts ruhig schlafen. Ich möchte nicht, dass jetzt irgendwer aus einem geschäftlichen Bereich heraus Forderungen gegen mich persönlich stellt. Was ja zum Beispiel ein Riesenproblem sein kann. Jetzt kannst du sagen, okay, ich bin jung, ich fange mit 20 an, ich habe nichts.
Ja.
Dann kannst du aber vielleicht auch irgendwann nicht mehr erben. Weil dann später, wenn du dann später vermögend wirst, ist ja die alte Forderung der Kunde nicht weg. Also das muss man. Also sobald man ein riskantes Geschäft macht, sobald das in irgendeiner Form mit einem Risiko verbunden ist, wo man sagt, das kann einem das ganze Leben versauen.
Ja.
Dann würde ich zur Rechtsform, also zu einer haftungsbeschränkten Rechtsform raten.
Aber wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, von Einzelunternehmerin zu GmbH zu wechseln und dann nach einem Jahr feststelle, das ist ja doch nicht so meins, kann ich dann wieder sagen, ich bin wieder Einzelunternehmen?
Es gibt einen Weg zurück, der ist aber natürlich immer manchmal mit Steuern, mit Kosten, mit Mühen verbunden. Ich kann hin und her gehen. Und es gibt natürlich auch alle Zwischenformen, das ist jetzt vielleicht interessant auch für die Zuhörer. Oftmals sieht man so eine Rechtsform, das nennt sich dann GmbH und Co. KG.
Ja.
Das ist eigentlich eine Personengesellschaft. Und die normalen Gesellschafter, die haben eine Haftungsbeschränkung. Als Kommanditist hafte ich nämlich auch nur beschränkt auf meinen Kommanditanteil, also wie bei einer GmbH. Und es muss in jeder KG eine Person geben, das ist der sogenannte Komplementär, mindestens einen, der haftet mit Haut und Haaren.
Wen nimmt man da?
Und dann nimmt man jetzt eine GmbH.
Den Schlechtverdiensten.
Entweder den Schlechtverdiensten oder denjenigen, die sich nicht auskennt, oder aber eine GmbH. Recht häufig recht häufig nimmt man eine GmbH.
Ja.
Da zahlt man nur das Mindestkapital ein und die haftet mit Haut und Haaren, aber die hat ja nichts.
Okay.
Oder wenig. Oder nimmt eine UG. Also irgendwer, der eigentlich kein eigenes Vermögen hat. Und deshalb findet man relativ häufig diese Rechtsform GmbH und Co. KG. Da versucht man eben das Beste aus zwei Welten, also einmal aus der Welt der Personengesellschaft und dann aus der Welt der Kapitalgesellschaft zusammenzubringen. Das funktioniert auch sehr gut. Man muss aber sagen, das ist nicht unbedingt eine Rechtsform, die sich eignet für ein neues Unternehmen, was relativ wenig Geld hat, weil das kostet einfach Abwicklungskosten. Ich habe also schon zwei Firmen, eine GmbH und eine KG. Das ist mit ein paar aufwendigen Dingen in der Abwicklung verbunden. Mhm. Ne? So dass man auch gucken muss, was für ein Unternehmen habe ich da? Also wie groß ist das? Wie groß ist das gedacht? Ist das jetzt klein? Soll das mal groß werden? Wie soll die Zukunft sein? Und dann bin ich tief in einem Beratungsgespräch eigentlich immer über die angemessene Rechtsform. Wobei man kommt auch aus der GmbH und Co. KG in die GmbH. Ich komme auch.
Muss ja bestimmt immer Geld zahlen.
Aber man muss immer Geld zahlen. Das ist steuerlich manchmal nicht ganz einfach. Ja. Da gibt es ein sogenanntes Umwandlungssteuergesetz, wo drinsteht, nach welchen Regeln das geht. Und das kostet auch zum Teil Geld, weil dann ich auch schon Fachleute brauche, die mich da begleiten. Also das kann man jetzt nicht mehr selber machen und sagen, ja, das mache ich hier ohne Steuerberater, ohne Notar, ohne so. Das ist zum Beispiel auch eine Geschichte, wenn du eine Person oder ein Einzelunternehmen hast, brauchst du keinen Notar. Gründest du eine GmbH, brauchst du einen Notar.
Was?
Na klar, ohne Notar.
Für diesen einen Moment, wenn ich das eintrage.
Für die Gründung. Und wenn du eine Kapitalerhöhung brauchst, du hast also immer das Handelsregister, wo Anmeldungen gemacht werden müssen.
Mhm. Und man ist auch einsehbar, ne? Jeder kann das nachschauen.
Jeder kann das nachschauen. Und wenn du jetzt Wechsel im Gesellschafterbestand hast, du kannst auch einen GmbH-Anteil nicht frei verkaufen, sondern da müssten, wenn du jetzt einen GmbH hast und du willst mir 10% deiner Anteile verkaufen, müssen wir zum Notar. Und der kostet natürlich auch immer Geld.
Geld, super viel Geld.
Und es ist also wesentlich formalistischer als beim Einzelunternehmen. Oder
deswegen fühlt es sich beim Einzelunternehmen immer so unrichtig an, weil das so einfach geht.
Ja.
Also.
Ja, das ist mit Vor- und Nachteilen verbunden. Und insofern ist das immer, das macht aber Spaß, weil eigentlich in der Diskussion, wenn jetzt also junge Menschen kommen oder auch ältere Menschen kommen, die ein Unternehmen gründen wollen, diese Diskussion über die Rechtsform, die macht einem eigentlich auch klar so ein bisschen die Strategie. Was ist eigentlich meine Strategie? Man muss
Risiko.
Risikoeinschätzung gehört absolut dazu. Strategie gehört dazu. Wie will ich das entwickeln? Es gibt Menschen, die sagen, ich werde niemals mit anderen zusammenarbeiten. Ich bleibe immer für mich alleine. Für die ist vielleicht ein Einzelunternehmen genau das Richtige. Und es gibt Menschen, die sagen, nee, ich fühle mich nur im Team wohl und ich möchte eigentlich auch immer im Team arbeiten. Da würde man eine andere Rechtsform wählen.
Okay, allerletzte Frage. Wenn man jetzt hier zuhört und vielleicht steuerinteressiert ist, und aber nebenbei ein Hobby hat oder man auch schon im Steuerbüro arbeitet, man hat aber nebenbei ein Hobby und verdient irgendwie Geld mit Schmuck machen oder mit irgendwie, man verkauft was im Internet oder ist YouTuber noch nebenbei. Was ist so das, womit man sich am besten anmeldet? Ist das das Einzelunternehmen?
Ich würde das immer in diesen Fällen, wenn Haftung keine Rolle spielt.
Ich dachte, es geht die ganze Zeit nur um mich. Ich wollte auch nochmal die anderen reinholen,
aber es ging auch viel um euch. Nehmen wir das Beispiel Schmuckverkauf. Ich bastel selber und verkaufe den Schmuck, wäre für mich immer ein Einzelunternehmen.
Okay.
Ein klassisches Einzelunternehmen. Wenn ich jetzt sage, okay, ich mache irgendwas in Richtung Beratung, würde ich schon über eine haftungsbeschränkte Rechtsform nachdenken.
Welche zum Beispiel?
Das wäre dann für mich immer eine GmbH.
Okay, ne? Ja.
Also ich habe ein Beispiel in einer Mandantschaft, die haben irgendwas gebaut, einen neuen Stall und mussten dafür einen Antrag stellen, sind zu einer Privatperson oder zu einer natürlichen Person gegangen, die gesagt hat, ich bin der absolute Fachmann dafür. Das ist in die Hose gegangen, die haben keine Förderung gekriegt und haben jetzt, ich sag mal, 500.000 oder 1 Million Schaden. So, der wäre sicherlich mit einer GmbH besser unterwegs gewesen, der entsprechende Berater als Einzelperson.
Ja, ja,
also das kann schon mal schnell ungeahnte Folgen haben. Insbesondere, man muss sich wirklich fragen, bevor man loslegt, was kann passieren? Was ist der Worst Case? Was ist der schlimmste Fall, der eintreten kann? Kann ich wirklich anderen Leuten schaden mit meiner Tätigkeit? Und beim Schmuckverkauf geht das wahrscheinlich nicht. Was soll da passieren?
Sich aufschlitzen.
Ja, aber das ist sehr unwahrscheinlich.
Ja, ja.
Während wenn ich Beratung mache und helfe irgendwelchen Menschen beim Ausfüllen von was weiß ich welchen Anträgen, wo mal was schief gehen kann, wo was liegen bleiben kann, wo was zu spät sein kann. Wenn ich also jetzt dem Nachbar sage, ich bin hier der absolute KfW-Fachmann, ich helfe dir mal, KfW-Anträge für Solaranlagen auszufüllen und ich mache das nicht richtig, dann kann daraus ein echter Schaden entstehen. Ne? Und das, da wäre dann beispielsweise vielleicht eine GmbH oder eine UG, auf jeden Fall eine haftungsbeschränkte Gesellschaftsform angeraten. Okay.
Ja, ich glaube, das ist jetzt rübergekommen, dass wenn man irgendwie Schaden anrichten kann, dass man dann da die richtige Gründungsform hoffentlich vorher gewählt hat. Letzte Frage, hatte ich eben schon gesagt, aber ich habe noch eine letzte Frage. Was würdest du angehenden Gründern gerne noch mit auf den Weg geben?
Also für mich ist tatsächlich das Konzept und die Diskussion über das Konzept das Wichtigste. Dass man sich, also das nennt man auch Businessplan oder wie auch immer, dass man sich wirklich mit Leuten zusammensetzt und sagt, das ist meine Idee. Weil natürlich in dem Augenblick, wo ich irgendeine Idee habe, bin ich davon begeistert und finde die toll.
Ja.
Und ich brauche aber den Sparringspartner, der sagt, sag mal, hast du daran gedacht, wo könnten Fallstricke liegen, damit man sich einfach vorher im Klaren ist, wie schwierig das sein kann, wie holprig das sein kann. Ich will niemandem abraten, irgendwas zu machen. Im Gegenteil, ich will alle motivieren, was zu machen. Aber es macht wirklich Sinn, sich, bevor man sich in so ein Abenteuer stürzt, wirklich drüber im Klaren ist, kann das funktionieren oder nicht funktionieren. Und ich sehe es hier täglich, wenn ich irgendwelche kleinen Geschäfte sehe, die bei vorher Geschäftseröffnung ein irres Geld investieren in Ladenbau, in alles Mögliche, in 10-jährige Mietverträge, die sie persönlich unterschreiben. Und nach einem Jahr stellt man fest, okay, so wie meine Idee mit dem Restaurant auf den Philippinen, was nicht funktioniert hat. Der Markt will es nicht, die Leute wollen es nicht, aus welchen Gründen auch immer, es klappt nicht. Und ich muss raus wieder. Dann finde ich das schade, wenn man sein ganzes Leben ruiniert hat. Und das könnte man vielleicht verhindern, indem man mit jemandem redet, der sagt, okay, ist das wirklich schlau, jetzt schon 10-jährigen Mietvertrag, das macht ein toller Standort sein, aber 10 Jahre Miete kann wirklich ein Problem sein, wenn du nach einem Jahr aufhören willst.
Ja.
So, und der einem so ein bisschen als Sparringspartner zur Verfügung steht und einen vielleicht vor den größten Fehlern bewahrt.
Ja.
Man muss es ja dann nicht, zum Unternehmertum gehört auch ein gewisses Risiko. Das finde ich, kann man nehmen, aber man sollte sich zumindest
absichern.
Ja, und klar sein, wo liegt das Risiko. Ja. Ist also, dass man sehenden Auges das macht. Und dann kann man, glaube ich, auch im Nachhinein sagen, okay, ich habe es vorher gewusst.
Ja.
Es ist mir gesagt worden, ich habe es vorher gewusst. Ich habe es abgewägt, bin den Schritt trotzdem gegangen. Jetzt ist es so, wie es ist. Ich glaube, dass das immer wesentlich befriedigender ist, selbst wenn es schief gegangen ist im Nachhinein, als wenn man blauäugig irgendwo reingeht, feststellt, man ist irgendwie auf die Nase gefallen wirtschaftlich und sagt, Mensch, hätte ich das vorher gewusst, dann hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht.
Ja, deswegen ist es, glaube ich, gut, dass es Steuerberater gibt. Genau. Klaus, ich danke dir für das Gespräch. Ihr lieben Steuerpflichtigen, ihr merkt, das ist ein sehr komplexes Thema. Wir konnten es jetzt natürlich auch nur anreißen. Falls ihr Fragen dazu habt, könnt ihr uns natürlich auch schreiben. Ihr findet unsere E-Mail-Adresse in den Shownotes. Ansonsten bedanken wir uns fürs Zuhören. Klaus, ich bedanke mich bei dir.
Und ich bedanke mich bei dir. Hat wie immer Spaß gemacht.
Mir auch. Bis zum nächsten Mal.